Guten Morgen. Es ist eine Freude, mal wieder hier stehen zu dürfen. Dann fange ich mit meiner Predigt an. Unser Haus steht in der Mühlstraße. Als es vor 20 Jahren gebaut wurde, hat man festgestellt, dass es teilweise über dem ehemaligen Mühlgraben liegt, also immer noch wasserführenden Schichten. Deshalb wurde das Kellergeschoss als weiße Wanne ausgeführt. Laut Wikipedia ist weiße Wanne ein Begriff aus dem Bauwesen für eine wasserundurchlässige Stahlbetonkonstruktion und findet häufig Anwendung bei der Abdichtung gegen Grundwasser oder Sickerwasser. Jedenfalls soll damit verhindert werden, dass Wasser aus dem Graben unterirdisch durch unsere Kellerwände dringt. Das war der Einstieg für die Predigt, den ich mir für ein paar Wochen für diese Predigt vorgestellt hatte, als Beispiel für ein gutes Fundament. Dann fiel in einigen Gegenden Deutschlands unvorstellbar viel Regen. Und als ich die Bilder von den Verwüstungen und Zerstörungen sah, die das Wasser in einigen Ortschaften hervorgerufen hatte, war ich mir nicht sicher, wie es unserem Haus in einer ähnlichen Situation ergehen würde und ob es noch als gutes Beispiel taugte. Die Fundamente der Häuser wurden dermaßen unterspült, dass Häuser von ihrer Stelle bewegt wurden und völlig zusammenbrachen. Auf einem Bild sieht man, ich glaube, das ist, was jetzt gerade auch von Ihnen zu sehen ist, dass eine ganze Straße samt Unterbau fortgespült wurde, sodass die Kanalrohre auf ganzer Länge und Höhe freigelegt wurden. Was für eine Macht kann doch Wasser haben? Das hätte sich niemand träumen lassen. Viele Häuser standen schon seit Jahrzehnten und waren fest und solide gebaut, nach allen Regeln der Baukunst errichtet. Aber die Flut offenbarte, was diese Häuser unter ihren Fundamenten hatten, Sand und Erde. Das hätte ich nicht gedacht, dass das Tagesgeschehen eine solch eindrückliche Illustration zum für heute vorgegebenen Predigtext liefert. Nach dieser Ankündigung ahnen die meisten schon, was jetzt kommt. Ich predige heute über Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Um es gleich klarzustellen, was ich eingangs über die Verheerungen der Flutkatastrophe gesagt habe, soll als Illustration dienen. In keiner Weise möchte ich durch Bezugnahme zum Bibeltext die Menschen nachträglich schmähen, die gerade so großes Leid durchmachen. Der Text ist ja auch kein Handbuch für Bauherren, sondern er stellt eine wahrlich grundlegende Frage in einem größeren Zusammenhang. Die Auswirkungen der Auswahl des richtigen Unterbaus wird durch das Gleichnis vom Haus illustriert. Daran wird deutlich, wie wichtig ein festes Fundament, eine solide Grundlage und eine enge Verbindung, eine Verankerung mit diesem Fundament einen klugen Menschen von einem törichten Menschen unterscheidet. Nachdem ich also eine Illustration von Gebäuden auf nicht tragfähigem Untergrund gezeigt habe, möchte ich ein anderes Beispiel zeigen. Auf dem Bild seht ihr das House on the Rock, auf Arabisch Dar al-Harjar, im Jemen, welches wir vor mehr als 12 Jahren dort besichtigen durften. Die Grundlagen stammen aus dem 18. Jahrhundert. Der letzte Ausbau durch jemenitische Herrscher erfolgte vor etwa 100 Jahren. Ich hoffe wegen seiner Schönheit, dass es auch die gegenwärtigen Unruhen in diesem Land überdauert haben mag. Das Haus ist direkt auf den Felsen gebaut, ja teilweise in ihn hinein. Fels und Haus sind eins geworden. Einige der Räume des Hauses sind gar Höhlen im Fels und seine Steine sind direkt auf den Felsen gemauert. Bei dieser Höhe und der soliden Grundlage kann man sich kaum eine Flut oder ein Unwetter vorstellen, die diesem Haus etwas anhaben können. Und man sieht es den Erosionslinien sogar an, dass der Fels schon einige Wassermassen widerstanden hat. Ich kann mir vorstellen, dass das Bild eines solchen Hauses Jesus in seiner Predigt den Zuhörern vor Augen gemalt hat. Ich habe es bisher leider noch nicht nach Israel geschafft, war nur mal in arabischen Ländern. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Leute ein gutes Verständnis von dieser Sache hatten. Regenfälle sind selten, aber doch regelmäßig zu bestimmten Zeiten und dann oft ziemlich heftig. Der trockene Boden kann gar nicht so viel Wasser auf einmal aufnehmen und das kann schnell die ausgetrockneten Wadis hinunterschießen und alles mitreißen, was nicht fest gegründet ist. Jesus erzählt diesen Vergleich am Ende seiner Bergpredigt. Es ist deren Abschluss, sozusagen die Zusammenfassung auf die Frage: Und was kommt jetzt? Wer ist dem klugen Mann gleich, der sein Haus auf Fels baute? Jesus sagt, wer meine Worte hört und sie gut findet. Jesus sagt, wer meine Worte hört und glaubt. Auch nicht ganz. Das stimmt so nicht. Glaube ist ja ganz wichtig und hat seinen wichtigen Stellenwert. Aber an dieser Stelle sagt er anders, wer meine Worte hört und sie tut. In dem ganzen Gleichnis wird fast die gleiche Geschichte erzählt. Ein Mann baut ein Haus, ein Unwetter kommt und das eine Haus stürzt ein, das eine Haus bleibt stehen, weil es auf Felsen gegründet ist. Aber der einzige Unterschied in der Auslegung ist, der eine tut, der andere tut nicht. Jesus sagt am Anfang seines Wirkens, zumindest nach der Chronologie von Matthäus, wo er diese Bergpredigt hält. Und ich denke, es ist für uns, die wir inzwischen die ganze Bibel in Händen halten, ein guter Grundsatz, das zu tun, was wir von Jesus gehört haben, und dass wir es umsetzen. Aber versetzen wir uns mal in die Situation der Jünger und der Menschen damals, die diese Rede zum ersten Mal gehört haben, anders als wir. Das hat mich herausgefordert, mal nachzulesen, was Jesus bis dahin so Tunenswertes gesagt hat. Auf was könnte er sich beziehen, was im Besonderen gemeint haben? Die Bergpredigt steht ziemlich am Anfang des Matthäus-Evangeliums. In Kapitel 1 und 2 wird der Stammbaum Jesu aufgezählt und von seiner Geburt berichtet. In Kapitel 3 von Johannes dem Täufer und der Taufe Jesu. In Kapitel 4 seine Versuchung und die Berufung der Jünger. Bis dahin war noch nicht viel Lehre zu hören und zu tun. Aber dann in Kapitel 5 legt er los. Auch wenn er damals nicht in Kapiteln gelehrt hat, die sind erst Jahrhunderte später als Hilfe zum Finden und Zitieren in die Bibelübersetzungen eingefügt worden. Jesus wendet sich zuerst an seine Jünger, die ja auch erst ziemlich frisch bei der Sache sind, müssen wir uns ja denken, und lehrt sie. Dass auch die Volksmengen drumherum ebenfalls aufmerksam zuhören, merkt man an den erstaunten Reaktionen der Menge im Anschluss an unseren Text. Also bleibt es, die Bergpredigt zu untersuchen. Das kriegen wir in den verbleibenden 10 Minuten doch locker hin, oder? Eher nicht, fürchte ich. Aber ich werde jetzt nicht die ganze Bergpredigt durchgehen. Das alleine vorzulesen wäre schon eine Predigt für 1 bis 2 bis 3 Sonntage. Und um sie auszulegen, bräuchte man ein ganzes Jahr, vielleicht ein ganzes Leben. Ich habe trotzdem in der Vorbereitung so mal eben die Bergpredigt durchgelesen und einfach mal nach Tu-Anweisungen geguckt. Also wer das machen möchte, kann das gerne tun. Also Kapitel 5 bis 7 mal durchlesen. Steckt eine Menge drin und dann können wir uns die nächsten Jahre darüber unterhalten, was wir da tun. In den Seligpreisungen stecken noch keine direkten Tu-Anweisungen drin, obwohl sie uns schon vielfach hinterfragen, zum Beispiel hinsichtlich unserer Friedfertigkeit. Aber ich suchte nach Versen, in denen Jesus direkt sagt, tut das oder tut das nicht. Und dann war ich mit meinem naiven Ansatz ziemlich erschlagen und kam mit dieser Einschränkung schon alleine auf 21 Aufforderungen. Und auch das würde heute zu lange dauern. Was machen wir denn damit? Machen wir eine 21-Punkte-Checkliste, 21 Mal befolgt, Haken dran, und wenn wir nur 15 erfüllt haben? Oder wenn ich mich verzählt habe und es sind 28? Darum geht es ja gar nicht. Jesus hat nicht die 10 Gebote durch 21 plus x Verordnungen ersetzt. Es geht um etwas Grundsätzliches. Es könnten noch viel mehr sein, aber wenn man sie nur hört, ist das kein Fundament. Jesu Wort hören und umsetzen, im Leben anwenden. Darin sollen wir erfunden werden als Nachfolger Jesu. Im Anwenden des Gehörten bauen wir das Haus unseres Lebens auf ein festes Fundament, auf den Felsen. Es ist wichtig, dass das Haus mit dem Felsen fest verankert ist. Wer nur eine Schicht Sand zwischen Mauer und Fels zulässt, verliert den ganzen Halt, den der Fels verleiht. Wohlgemerkt, es geht nicht darum, dass wir ein rechtes Fundament legen. Ich meine, wir können das überhaupt nicht. Wir haben aus und in uns selbst nicht genügend Masse und Gewicht dazu. Wir können mit dem Schotter, den wir haben, Beton anrühren, aber ohne gewachsenen Fels darunter wird das nur ein größerer Kiesel auf unserer Sandgrundlage sein. Wir legen das Fundament also nicht selber, sondern der Felsen ist schon da. Schon im Alten Testament, wir haben das so schön in der Schriftlesung gehört, ist uns gesagt, wer dieser Felsen ist, Gott. Und weil er Gott gleich ist, Jesus. Wie David in Psalm 62 sagt, nur er ist mein Fels. Der Fels meiner Stärke ist in Gott. Paulus spricht in 1. Korinther 10, Vers 4 von dem Felsen in der Wüste, den Mose schlug. Der Fels aber ist Christus. Gott sei Dank, der Fels ist schon da und wir bauen darauf. Oder eben nicht, wie der törichte Mann, Jesu Rede hören und eben nicht tun. Es ist eine Willensentscheidung, ob wir das tun wollen oder nicht. Tun ist aktiv, fortlaufend, nicht schon abgeschlossen. Jesus erwartet vom klugen Mann nicht, dass er alles schon erledigt hat, sondern indem er tut, baut er sein Lebenshaus auf den Fels. Der Törichte hält das Gehörte womöglich für wahr, zweifelt nicht, ist vielleicht angesprochen und begeistert, empfiehlt es vielleicht sogar weiter, aber er tut es nicht. Bin ich heute etwa auch so einer? Bewahre Gott. Aber über die Qualität, ja nicht einmal über das Baumaterial der beiden Bauherren, wird in diesem Versen irgendetwas ausgesagt. Vielleicht ist das Haus des Törichten eleganter und ästhetischer. Womöglich verwendet er das bessere Material, den festeren Mörtel, die schönere Deko oder Ornamentik. Aber letztlich bestimmt das alles bestenfalls die Größe der Brocken, die von seinem Haus übrig bleiben, wenn der Sturm drüber geht. Ich denke, dass wir heute viele Lebensgebäude sehen, ja sogar Weltanschauungen und Religionen, die weitaus mehr hermachen als die Nachfolge Jesu. Aber schauen wir mal nach dem Fundament. Es ist so wichtig, ein Fundament zu haben. Und in dem Sinne ist es richtig, ein Fundamentalist zu sein, auch wenn das heute aktuell sehr geschmäht wird. Wer kein festes Fundament hat, kann am Ende mit seinem Haus dastehen, wo er nicht hingewollt hat. Wenn ein Haus den Strömungen folgt, ist es verloren. Kannst du das nächste Bild noch zeigen? Vielleicht kommt es noch, ja. Wenn ein Haus den Strömungen folgt, ist es verloren. Also, wenn alles im Fluss ist, kann es auch leicht sein, dass alles den Bach runtergeht. Es war erschütternd, im Fernsehen mitzubekommen, das hat man ja in Filmen richtig gesehen, wie ein ganzes Haus einfach anfing, seitlich auf dem Untergrund wegzurutschen. Ein Haus mit einem Fundament auf dem Felsen kann, soll und wird nicht von den Strömungen mitgerissen werden. Es sieht vielleicht eigenartig aus, wie ein Fremdkörper in all der Bewegung drumherum, aber es steht fest. Ja, an seinem Fundament können sich die weggeschwemmten Häuser in seiner Umgebung sogar reiben und stoßen oder sogar da an ihm zerschellen. Aber das kann ihm doch nicht zum Vorwurf gemacht werden. Es hat das rechte Fundament und die anderen Bauherren haben das falsche gewählt. Bei schönem Wetter stehen beide gleich gut da. Der Wert und die Beständigkeit des Fundaments zeigt sich erst in der Flut. Dann aber ist eine Korrektur nicht mehr möglich. Wir können an der Stelle innehalten und prüfen, was wir als Fundament haben. Ist es unser Anstand oder Wohlstand, unsere Familie oder der berufliche Erfolg? Wie tragfähig ist das wirklich? Ich möchte noch einen anderen Gedanken anbringen. Der Gedanke vom Gebäude und dem Fundament wird im Neuen Testament fortgeführt und vom Bau des eigenen Lebenshauses auch auf die Grundlage der Gläubigen erweitert. In Epheser 2, Vers 20 lesen wir, dass wir erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geiste. In diesem Vergleich werden wir selbst zu lebendigen Steinen, die in Gottes Haus eingebaut werden, wie es in 1. Petrus 2, Vers 5 steht. Im Hebräerbrief ist sogar von einer ganzen Stadt die Rede, als es von Abraham heißt, dass er lieber in Zelten wohnte, denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. In Hebräer 11, Vers 10. Wir erfahren hier zu unserer Erleichterung, dass nicht wir die Baumeister der Gemeinde oder von Gottes Reich sind, sondern dass Gott selbst der Baumeister ist. Und über die Grundlage lesen wir in 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Der Baumeister hat den rechten Grund gelegt und er ist auserwählt und kostbar, steht in 1. Petrus 2, Vers 4 bis 7. Auch das ist ein Predigtthema für sich. Ja, man kann da von Hölzchen auf Stöckchen kommen. Aber ehrlich, das fasziniert mich an der Bibel immer wieder, wie man Verbindungen entdeckt, Themen, die an einer anderen Stelle aufgenommen werden oder Dinge, die im Alten Testament schon erwähnt werden und im Neuen Testament aufgegriffen, vertieft und erfüllt werden. Das begeistert mich echt, dass die Bibel so ein zusammenhängendes Ganzes ist, wenn man sich damit befasst. Einen Vers zum Thema Fundament möchte ich noch zitieren aus 2. Timotheus 2, 19. Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Das sind die zwei sprichwörtlichen Seiten der Medaille. Gott kennt die Seinen, weiß, wer zu ihm gehört. Ist das nicht wunderbar? Ich finde schon. Gott kennt die Seinen und die wiederum zeigen ihre Zugehörigkeit, indem sie von Ungerechtigkeit ablassen. Das ist die andere Seite der Medaille. Etwas lassen ist im gewissen Sinne auch ein Handeln. Es erfordert auch einen Willensakt, genauso wie etwas zu tun. Und damit habe ich den Kreis wieder zum Tun geschlagen. Wir landen beim Tun dessen, was Jesus sagt. Ich bin euch vorhin Auszüge aus der Bergpredigt schuldig geblieben, die Tu-Anweisungen enthalten. Habt ihr Lust dazu? Könnt ihr noch? Wollt ihr noch? Also denkt dran, durch Tun erweist man sich klug. Also hier mal nur ein paar. Freut euch in Verfolgung, weil der Lohn im Himmel groß ist. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Eure Rede sei Ja, Ja und Nein, Nein. Liebt eure Feinde. Und was jetzt nicht auf der Liste steht, was ihr möchtet, dass die Menschen euch tun, das sollt ihr ihnen auch tun. Zum Beispiel im Straßenverkehr den Ausparkenden rauslassen oder ihn mal in der Engstelle passieren lassen oder solche Dinge, dass wir da uns daran orientieren. Liebt eure Feinde. Seid vollkommen wie euer Vater im Himmel. Sorget nicht, bittet, sucht, klopft an. Geht ein durch die enge Pforte, tut den Willen Gottes. Und das waren, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, 9 oder 10. Also ihr könnt gerne noch mehr finden und euch auf die Reise machen, das zu tun. Da könnte man eben auch noch Predigten drüber halten. Aber noch besser, einfach anfangen oder weitermachen, sie zu tun. Wir müssen nicht alles auf einmal angehen, aber eins nach dem anderen. vielleicht mit der Eindeutigkeit der Rede, ja, ja, nein, nein, anfangen, dass man sich auf unser Wort verlassen kann und wir nicht, ja, uns so durchlavieren. Oder mit dem Nicht-Sorgen. Und man darf bestimmt auch mal nachfragen, wie das eine oder andere praktisch aussieht. Zum Beispiel mit der Feindesliebe. Habe ich überhaupt einen Feind? Oder wie gehe ich mit dem Menschen um, der mir einfach nicht wohlgesonnen ist und mir komisch ist? Oder was bedeutet das mit dem Auge ausreißen statt eines begehrlichen Blickes auf eine andere Frau? Wie wörtlich ist das zu nehmen? Ansonsten wären in kurzer Zeit alle Männer einer Gemeinde überwiegend blind. Eine Sache tun und bei einer anderen nachfragen ist immer noch besser, als gar nichts zu tun. Und wisst ihr was? Ich finde es einmalig, dass unser Baumeister uns nicht alleine rumwuseln lässt. Zum einen sind wir in der Gemeinde nicht allein. Wir können einander helfen. Und es kommt noch besser. Er hilft uns selbst dabei, durch seinen Heiligen Geist. Jesus hat ja noch ein bisschen mehr gesagt als in der Bergpredigt. Das war ja erst der Anfang. Also das würde einen ja schier erschlagen. Und wenn man das zum Gesetz macht, würden wir nicht glücklich. Aber Jesus fordert dazu auf, das, was er gesagt hat, zu tun. Er fordert ja sogar seine Jünger auf. Lehret, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und in dem sollen wir drinne sein. Wir sollen uns damit selbst auskennen und es anderen weitersagen, das ist der Auftrag Jesu. Und das finde ich total gut, da möchte ich Halleluja sagen. Und dann, wenn man das tut, dann kann es beinahe so aussehen, dass man feststellt, dass Gott schon alles vorbereitet hat und wir nur darin wandeln sollen. Ach ja, steht ja auch in der Bibel, Epheser 2, Vers 10. Ich wünsche euch und mir, dass wir den Felsen Christus als Fundament wählen und im Tun seines Wortes beständig einen wunderschönen Bau zu seiner Ehre errichten bzw. selbst darin eingebaut werden. Amen. Und der Friede Gottes, der allen Verstand überragt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.